Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Roder einen schönen guten Abend. Schnell viele Menschen gegen Corona impfen, das klappt gerade noch nicht so in Deutschland. Nicht nur Gesundheitsminister Jens Spahn steht deshalb massiv unter Druck. Und den möchte er jetzt auf den richtigen Feind umlenken.
Landräte kritisieren Ministerpräsidenten und Landesminister. Landesminister kritisieren Bundesminister und die Bundesregierung. Die Bundesregierung kritisiert die Europäische Kommission und alle zusammen kritisieren die Hersteller. Das Virus ist der Feind, der Gegner.
Und ob man diesen Feind bald effektiver bekämpft in Deutschland mit mehr Impfungen und was auf dem Impfgipfel heute noch besprochen wurde, dazu dann gleich mehr zu Beginn der Sendung. Außerdem in Myanmar werden Erinnerungen an eine dunkle Ära wach. Das Militär hatte das Land ja ein halbes Jahrhundert lang brutal regiert und isoliert. Das hatte dann vor 10 Jahren ein Ende. Jetzt aber hat die Armee wieder geputscht und weltweit sind viele entsetzt, auch dazu gleich mehr. In Russland wurden die Proteste gegen die Führung gestern teilweise brutal beendet. Um Putin jetzt etwas mehr unter Druck zu setzen, will auch Frankreich das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 überdenken. Die Bundesregierung hält trotzdem daran fest. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es hier um die ungarische Fidesz-Partei. Einige in der EVP wollen sie ja rauswerfen. Bislang haben sich CDU und CSU da nicht mitmachen wollen. Jetzt könnte sich das ändern. Leere Impfzentren und volle Hotlines. So sieht's gerade in den Bundesländern beim Impfen aus. Mancherorts haben Menschen zwar einen Impftermin bekommen, aber nicht den Impfstoff, denn es kommt nicht so viel Nachschub wie geplant. Das setzt die Politik ganz schön unter Druck und den wollte man heute umwandeln in produktiven Druck, damit eben schnell mehr Menschen geimpft werden können. Bund, Länder, die Unternehmen und auch die EU-Kommission haben sich am Nachmittag per Video zusammengeschaltet. Den Impfgipfel hat für uns Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio beobachtet. Frau Lindner, was gibt es denn Neues?
Ja, so seit 14 Uhr hat man sich hinter verschlossenen Türen zusammengeschaltet in dieser Videokonferenz. Das ist auch eine relativ große Runde. Das ist die Bundeskanzlerin, 6 Bundesminister, die Spitzen der Länder, 3 Pharma- bzw. auch Chemieverbände, 10 Unternehmen, die in der Impfstoffproduktion tätig sind, Ärzteverbände und 2 Vertreter der EU-Kommission. Also wirklich eine große Runde. Jens Spahn, der CDU-Gesundheitsminister, den wir eben schon gehört haben, der hatte am Anfang wirklich Erwartungsmanagement betrieben. Er hat auch gesagt, also es dürfe jetzt keine übertriebenen Erwartungen im Vorfeld geben, sondern das, was ihm wichtig ist. Das ist ein einheitliches Bild zu bekommen über die Lage der Dinge, aber auch darüber, wo die Schwierigkeiten liegen. Und ich glaube, wenn man einen Wunsch äußern könnte, wohin oder was dieses Treffen bringen könnte, dann ist es genau das, nämlich eine weniger vergiftete Debatte, sondern ein lösungsorientiertes Handeln, eine lösungsorientierte Diskussion und nicht so sehr diese Schuldzuweisung, die Jens Spahn ja auch in diesem Eingangsstatement auch schon mal genannt hat. Wobei wir warten noch auf die Pressekonferenz seit 17.15 Uhr, dürfen die Journalistinnen und Journalisten ins Bundeskanzleramt, aber da tut sich im Moment noch rein gar nichts.
Die SPD hatte ja vom Gesundheitsminister gefordert, dass es einen konkreten Impffahrplan gibt. Kommt der?
Ja, daran habe ich ehrlich gesagt ein bisschen meine Zweifel. Das war ja der SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, der hatte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland geäußert. Er hat gesagt oder er hat seine Erwartung geäußert, dass die Bevölkerung endlich Klarheit darüber bekommt, wer wann geimpft wird. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen. Auch ein Brief von Michael Müller, der ja als SPD-regierender Bürgermeister hier in Berlin tätig ist, auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz im Moment ist, der hat einen Brief an die Kanzlerin geschrieben, ebenfalls mit dem Nationalen Impfplan als Forderung. Ich glaube, da wird man sich noch etwas gedulden müssen. Ein bisschen mehr oder ein paar Zahlen stehen tatsächlich in einer schriftlichen Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums, das sich schriftlich an die Länder gewandt hat. Und dort gibt es zumindest eine Skizze, nach der bis Mitte Februar alle Pflegeheimbewohner ein Impfangebot erhalten sollen, bis Ende März dann alle über 80-Jährigen und bis Ende des Sommers dann alle. Und das ist ja was Angela Merkel auch schon geäußert hatte, dass im 3. Quartal beziehungsweise bis zum Ende des Sommers, sie hat sogar den 21. September genannt, dass dann alle geimpft werden sollen. Und es gibt auch in dieser schriftlichen Mitteilung eine Aufzählung, wie viele Dosen denn wann zur Verfügung stehen. Allerdings bleibt offen, ob nicht bei Covid-19 noch eine Verstärkerimpfung nach einigen Jahren oder vielleicht sogar nach einigen Monaten fällig ist. Stichwort hier ist die Mutation. Also das heißt, man versucht sich hier Klarheit zu verschaffen, aber ich habe das Gefühl, viele Fragen sind tatsächlich auch noch offen.
Es gab ja diese Forderung unter anderem von Markus Söder und Robert Habeck, eine ungewöhnliche Kombination, dass alle Pharmakonzerne ihren Fähigkeiten entsprechend Impfstoffe mitproduzieren sollen. Machen die Konzerne und auch die Regierung da jetzt mit?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähnlich wie es der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil heute Morgen im Deutschlandfunk nochmal geäußert hat. Der hat sich ja durchaus skeptisch geäußert, dass es dazu kommt. Klingbeil hat gesagt, das wäre ein populistischer Vorschlag. Das könne auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Also wenn man dort staatlich eingreift in eine Notimpfstoffwirtschaft, wie es Markus Söder, der CSU-Chef aus Bayern, gefordert hatte, der gesagt hat, Zwangsmaßnahmen seien ja durchaus denkbar, man könne sowas machen. Was man im Moment sieht, ist, dass es Kooperationen gibt, die auf freiwilliger Basis entstehen. Bei CureVac in Tübingen hat sich was getan, wir haben es ja auch schon in den Nachrichten gehört, die jetzt eine Kooperation anstreben bzw. auch geschlossen haben mit dem Pharmakonzern Bayer, der noch nicht in der Impfstoffproduktion tätig ist, dort jetzt aber einsteigt und in diesem Jahr noch bis zu 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff produzieren möchte, der noch in der Entwicklung ist. Und Jens Spahn hat gesagt, das ist das, was man jetzt über den Sommer braucht. Er hat das begrüßt, weil auch er hat darauf hingewiesen, dass man auch immer im Blick behalten muss, dass es eventuell noch Auffrischungsimpfungen bedarf und damit halt auch der Impfstoffbedarf auch tatsächlich noch sich steigern könnte.
Der EU ist ja in den vergangenen Tagen und Wochen vorgeworfen worden, sich falsch und zu spät Impfstoffe gesichert zu haben. Aber es gibt auch Kritik an der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja heute auch teilgenommen hat an diesem Impfgipfel. Über unterschiedliche Darstellungen gibt es da Kritik, was eben Impfstoffunternehmen leisten müssen oder auch nicht. Da ist diese Best-Effort-Formulierung mit gemeint in den Verträgen. Zeichnet sich da ab, dass das mal geklärt wird?
Ja, das ist natürlich ein großes Streitthema, wobei man sagen muss, dass die Kommissionspräsidentin selbst, Ursula von der Leyen, heute leider nicht bei diesem Fachgespräch bzw. auch Impfgipfel dabei ist, sondern es ist die Gesundheitskommissarin und es ist der Kommissar für den Binnenmarkt, die dort zugeschaltet sind. Und was man jetzt aus den Agenturen schon hört, ist, dass die EU-Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, ihre Strategie verteidigt hat. Man habe gemeinsam mit 27 EU-Staaten gehandelt und, wie sie sagt, die bestmöglichen Verträge ausgehandelt. Bislang seien 18,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und auch mehr als 12 Millionen davon auch schon verabreicht bzw. verimpft worden. Und die Europäische Union sei halt eben auch bereit, Herstellern dann beim schnelleren Aufbau ihrer Produktion zu helfen, um diese Engpässe zu bewältigen. Aber man hörte schon, das ist wenig konkret. Und ich glaube auch, dass hier noch einige Fragen offen sind und dass es nicht nur um die EU selber geht, sondern die Entwicklung, die sich jetzt aus Frankreich andeuten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat heute auch darauf hingewiesen, dass die Europäische Union auch Nachbarländern helfen müsste. Serbien hatte im Blick, was sich jetzt erstmal mit chinesischen Impfstofflieferungen beholfen hat und sich sehr enttäuscht auch über die EU geäußert hat. Also man sieht hier, es ist nicht nur der EU-weite Bedarf, sondern man muss die Nachbarregionen natürlich auch mitdenken.
Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio über den Impfgipfel und auf die Pressekonferenz warten wir weiterhin. Besten Dank. Vor 10 Jahren endete die Militärdiktatur in Myanmar. In der Nacht auf heute hat die Armee die Macht wieder an sich gerissen. Sie hat nämlich die de facto Regierungschefin des Landes, Aung San Suu Kyi, und auch andere in Gewahrsam genommen und den Notstand verhängt. San Suu Kyi wird Widerstand vorgeworfen und eine falsche Politik nach der Wahl. Dieser Putsch wird jetzt weltweit kritisiert, er wird weltweit verurteilt, zum Beispiel in Washington, Brüssel und auch Peking. Lena Bodewein.
Die Straßen in der Hauptstadt Naypyidaw sind von Panzern gesperrt, von Soldaten bewacht. Auch in der größten Stadt des Landes, in Yangon, stehen sie vor dem Rathaus. Die Straßen sind fast leer, die Banken sind geschlossen, Telefon und Internet sind gekappt, sagt diese junge Frau, die anonym bleiben möchte. Es fühlt sich an wie zu Zeiten der Militärdiktatur, als das Land zwischen 1962 und 2011 keine Freiheit kannte. Wir sind zurück in finsteren Zeiten. Es ist sehr beängstigend. Es war schneller, als wir erwartet hatten. Schon in der vergangenen Woche hatten sich die Gerüchte über einen Putsch verdichtet. Die Spannungen zwischen Militär und Zivilregierung nahmen zu, erklärt Melissa Crouch, Professorin für die Politik Myanmars an der Universität New South Wales in Australien.
So,
Seit den Wahlen im vergangenen Jahr haben die Spannungen zugenommen. Das Militär war nicht froh über das Ergebnis der Wahlen. Die Nationale Liga für Demokratie, NLD, gewann die große Mehrheit der Sitze. Und die vom Militär gestützte politische Partei hat nur wenige Sitze bekommen. Das sei enttäuschend für den Oberbefehlshaber gewesen. Dieser hatte gehofft, dass die militärnahe USDP ein Drittel der Sitze bekäme und er darum Präsident würde. Seit dem November hat das Militär das Wahlergebnis öffentlich in Zweifel gezogen, vor allem den Wahlprozess und die Wählerlisten, aber sie haben keine Beweise dafür. An diesem Montag hätte eigentlich das gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung in der Hauptstadt Naypyidaw zusammenkommen sollen. Am Wochenende waren Unterstützer des Militärs auf die Straße gegangen und hatten die Armee zum Handeln aufgefordert, wie dieser Mönch.
Ich möchte unsere Militärchefs zu entschiedenen Maßnahmen gegen den Wahlbetrug auffordern. Sie müssen handeln, das ist klar.
Das hat auch die junge Frau beobachtet, die anonym bleiben möchte. Obwohl in den vergangenen Tagen die Unterstützer des Militärs immer lauter geworden sind, hatten wir trotzdem nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. In einer konzertierten Aktion hatte das Militär in der Nacht überall im Land Vertreter der Regierungspartei mitgenommen oder festgesetzt. Allen voran Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und Staatspräsident Win Myin. Der staatliche Rundfunk kann nicht senden, weder Fernsehen noch Hörfunk, nur Unterhaltungssender und der Kanal des Militärs. Und darüber wird am Morgen der Notstand verkündet. Ein Jahr lang soll er andauern und am Ende soll es Neuwahlen geben, heißt es. So lange hat Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing die Macht. Es scheint, dass die Militärs nicht länger warten wollten, sagt Professor Crouch. Es sieht aus wie ein Putsch, doch das Militär nennt es eine legitime Verfassungsnotlage. Für die meisten Bewohner Myanmars fühlt es sich aber an wie ein Rückfall in finstere Zeiten.
Das waren Informationen von Lena Bodewein. Lasst Nawalny frei. Das forderten gestern massenweise Menschen in Russland bei den Protesten für den Oppositionellen. Lasst Nawalny frei, das hört man auch unter anderem in Deutschland. Die Justizministerin Christine Lambrecht forderte diese sofortige Freilassung. Und es geht noch weiter. Der Kreml allerdings, der lehnt das weiterhin ab. Er möchte nicht mit den Protestierenden sprechen, auch nicht mit Nawalny. Und er geht im Internet auch vor gegen die Protestaufrufe. Tilko Gries fasst die Debatte am Tag nach den Protesten zusammen.
Weil auf die Zahlen des Staates kein Verlass ist, leistet die NGO OWD Info wichtige Arbeit. Sie sammelt die Zahlen der Festgenommenen, dazu betreibt sie Hotlines. Wer im vergitterten Polizeitransporter landet, kann dort anrufen und sich einen ersten juristischen Rat holen. So entsteht die Statistik von landesweit mehr als 5.400 Festgenommenen, davon fast ein Drittel in Moskau. So viele gab es im modernen Russland noch nie. Wer dann auf der Polizeistation wartet, hat gesetzlichen Anspruch auf Beistand durch einen Anwalt. Doch dieses Anrecht durchkreuzen die Behörden in vielen Fällen. Am Morgen berichtete Kaloy Achilgov, der Demonstranten unentgeltlich vertritt, im Sender Echo Moskwy davon, was er seit gestern erlebt hat. Das Problem für alle Anwälte ist, dass wir unter einem Vorwand nicht zu den Festgenommenen vorgelassen wurden. Das ist ein Desaster. Der Vorwand heißt Planfestung. Dieser wird erklärt, wenn die Gefahr besteht, dass ein Gebäude besetzt wird. Da standen zwei Anwälte vor dem Eingang. Darin bestand schon die ganze Gefahr der Einnahme. Im Übrigen sieht der Planfestung vor, dass niemand hinein und niemand aus der Polizeistation hinaus kann. Währenddessen bestellen sich die Beschäftigten da drin aber ganz einfach Pizza, die von Boten gebracht wird. Aber Anwälte lassen sie nicht rein. Schon gestern Abend wurde damit begonnen, in Schnellverfahren Arrest- oder Geldstrafen zu verhängen. Julia Nawalnaja, die Ehefrau von Alexei Nawalny, wurde heute Vormittag zu einer Geldstrafe von 20.000 Rubeln verurteilt, umgerechnet knapp 220 Euro. Daneben gibt es nach zwei Protesttagen laut der Menschenrechtsorganisation Agora landesweit mehr als 40 Fälle, in denen gegen Demonstranten Strafverfahren eröffnet werden sollen. Die enden meist mit Haftstrafen für die Angeklagten. Die große Anzahl Festgenommener, so der Anwalt, stellt die Polizei vor logistische Schwierigkeiten. Ich kann sagen, dass Festgenommene aus Moskau in das Gebiet um die Stadt gebracht wurden. Es gab viele solcher Fälle, wie ich weiß, dass die Leute ins Umland gefahren wurden, weil in Moskau die Plätze in den Polizeistationen nicht ausreichen. Gestern gingen in rund mehr als 90 Städten Protestierende auf die Straße. Die staatlichen Medien geben, wie immer, ein geschöntes Bild von der Lage im Land. Das Fernsehen zeigte Plätze, auf denen nichts los war, und die russische Staatszeitung berichtete online über Polizisten, die am Rande der Proteste sogar noch Zeit hatten, einem liegengebliebenen Autofahrer beim Wechseln eines Reifens zu assistieren. Über die Gewalt, den Einsatz von Elektroschockern und die Motive der Demonstranten kein Wort. Wie viele Menschen Alexei Nawalny in Russland unterstützen, das lässt sich nicht genau sagen, so die Analyse des Politologen Konstantin Kalatschow. In einem Land, in dem viele Menschen Angst vor dem Staat empfinden, seien telefonische Umfragen kaum brauchbar. Das muss ein sehr mutiger Mensch sein, um am Telefon einem fremden Menschen zu sagen, ja, ich bin Anhänger von Nawalny, ja, ich bin gegen Putin. Man kann die Proteste unterbinden, doch die Proteststimmung kann man nicht unterbinden. Die Hauptstadt der Proteste ist nun inzwischen St. Petersburg, wo auch das Verhältnis der Leute zu ihrer unbeliebten regionalen Staatsmacht eine Rolle spielt. In Moskau hat die Stadtregierung bessere Umfragewerte. Doch auch Nowosibirsk und Jekaterinburg haben Teilnehmerzahlen gezeigt, die mit den Moskauer Zahlen vergleichbar sind. Das ist wirklich neu. Der Kreml gibt sich nach außen unbeeindruckt. Der Sprecher des Präsidenten sagte am Vormittag, mit Raudis und Provokateuren könne es keine Gespräche geben.
Aus Moskau berichtete Tilko Gries. Russisches Erdgas für Millionen zusätzliche Haushalte. Das soll die Pipeline Nord Stream 2 künftig nach Deutschland liefern. Aber gegen dieses Projekt mehren sich die Vorbehalte. Auch Frankreich macht heute klar, dass die Bundesregierung dieses Projekt lieber aufgeben sollte. Christiane Kess.
Frankreichs Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Clément Beaune glaubt nicht, dass weitere Sanktionen gegen Russland etwas bringen. Sanktionen wurden schon verhängt. Man kann weitere beschließen, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das nicht reicht. Es gibt Proteste, es gibt Sanktionen, jetzt muss man mehr machen. Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 aufzugeben, ist für den Staatssekretär im französischen Außenministerium allerdings sehr wohl ein Druckmittel gegen Moskau. Im Interview mit dem Radiosender France Inter unterstreicht Clément Beaune Frankreichs Widerstand gegen die Pipeline so deutlich, wie es öffentlich noch nie ausgesprochen wurde. Nord Stream 2 ist eine Möglichkeit. Aber das ist jetzt eine deutsche Entscheidung, weil es eine Gasleitung ist, die in Deutschland ankommt. Und wir haben immer gesagt, dass wir größte Zweifel an dem Projekt haben. Sie sind also dafür, dass das Projekt aufgegeben wird, fragt die Moderatorin.
On l'a déjà dit. En effet.
Das haben wir schon so gesagt, in der Tat, antwortet Clément Beaune. Dass die französische Regierung Vorbehalte gegen den Bau von Nord Stream 2 hat, ist schon länger bekannt. Präsident Macron fürchtet für Europa eine zu große Abhängigkeit von russischem Gas. Dennoch ist der französische Energiekonzern Engie, dessen Hauptaktionär der französische Staat ist, einer der Investoren von Nord Stream 2.
Frankreich fordert von Deutschland, Nord Stream 2 zumindest zu überdenken, wie Christiane Kess berichtete. Die Bundesregierung hält aber an dem Pipeline-Projekt fest. Das hat eine Regierungssprecherin heute auch klargemacht. Nach jeder Bundestagswahl heißt es Stühle rücken und Stühle montieren. Denn es kommen immer mehr Sitze im Bundestag dazu durch Überhang- und Ausgleichsmandate. Union und SPD haben im vergangenen Jahr beschlossen, das Wahlrecht zu reformieren. Die Opposition von FDP, Grünen und Linken, die halten nicht viel von dieser Reform. Sie haben heute Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Katharina Hamberger.
Angekündigt haben Linke, Grüne und FDP schon im November 2020, dass sie gegen die Wahlrechtsreform, die der Bundestag Ende vergangenen Jahres mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen hat, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollen. Heute haben die drei Parteien und ihren Antrag auf abstrakte Normenkontrolle und auf einstweilige Anordnung eingereicht. Zwar wollen die drei Parteien ebenso eine Reform des Wahlrechts, um den Bundestag zu verkleinern, halten aber das Gesetz der Koalition für nicht geeignet, um das zu erreichen. Der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion, Friedrich Stretmanns, spricht von einer Mogelpackung.
Er gaukelt dem Publikum vor, geeignet zu sein, das Parlament zu verkleinern. Wir sind aber aufgrund interner Berechnungen und Ausarbeitungen sehr sicher, dass genau dieses Ziel grandios verfehlt wird.
So Strätmanns. Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Die Grünen, nennt außerdem einen weiteren Grund, warum die Opposition das Gesetz der Großen Koalition nicht nur für unwirksam, sondern auch für nicht verfassungskonform hält.
Es ist keine Rechtsklarheit geboten mit dem von Union und SPD beschlossenen Wahlrecht.
Die Prozessbevollmächtigte Sophie Schönberger führt noch mal genauer aus.
Die Regelung ist nicht nur schwer verständlich oder nur für Spezialisten verständlich. Sie ist gar nicht mehr verständlich, weil sie in sich widersprüchlich und inkonsistent ist und darüber hinaus auch unvollständig. Es gibt zahlreiche Operationen, die man bei der Mandatszuteilung jetzt erfüllen muss oder die konkret der Bundeswahlleiter vornehmen müsste, die durch das Gesetz nicht mehr determiniert sind, sondern die schlicht hinzu imaginiert werden müssen.
So Schönberger. Als Beispiel nennt sie, dass unter anderem unklar sei, was passiert, wenn ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin aus dem Bundestag ausscheide, ob dann überhaupt nachbesetzt werde und falls von welcher Liste. Das Gesetz der Großen Koalition sieht vor, dass erst 2025 die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert wird. Für die Bundestagswahl in diesem Jahr sollen Überhangmandate über Listenplätze derselben Partei in anderen Bundesländern verrechnet werden können und bis zu 3 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Für letztere Entscheidung kritisieren die klagenden Oppositionsparteien vor allem die Union. Hier habe die Große Koalition den Grundsatz der Normenklarheit verletzt.
Damit sich die Union selbst bedienen konnte, nämlich in Form eines Mandatsbonus von 3 unausgeglichenen Überhangmandaten.
So Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Die Union weist den Vorwurf von sich. Dieser sei eindeutig falsch, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unserem Hauptstadtstudio.
Das Verfassungsgericht hatte gerade in diesem Fall explizit darauf hingewiesen, dass man ausgleichslose Überhangmandate verwenden könnte, wie sie früher auch schon gang und gäbe waren, nur innerhalb bestimmter Grenzen.
Dobrindt nennt als diese Grenze 15 ausgleichslose Überhangmandate. Die rechtliche Vertreterin von Linken, Grünen und FDP, Schönberger, hingegen verweist darauf, dass das Verfassungsgericht dies nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaube, die hier nicht gegeben seien. Zulässig sei das nur, wenn das Gesamtsystem so gestrickt sei.
Dass das nicht mehr als 15 werden, dann ist das tolerierbar. Dann ist die Einschränkung der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit, die darauf beruht, verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
Dies sei aber etwas anderes, so Schönberger, als willkürlich eine Zahl von 3 Überhangmandaten festzulegen, die nicht ausgeglichen werden. Auch bei der Anhörung zu dem Gesetz im Innenausschuss war sich die Mehrheit der Experten einig, dass das Verfassungsgericht die Regelung der Großen Koalition trotz seiner bisherigen Rechtsprechung wohl nicht akzeptieren würde. Bekämen die Oppositionsparteien mit ihrem Antrag in Karlsruhe recht, wäre es ein herber Rückschlag für die Große Koalition, denn das hätte zur Folge, dass für die anstehende Bundestagswahl wieder das alte Wahlrecht gelten würde.
Katharina Hamberger berichtete. Entspannt mit Freundinnen und Freunden im Café sitzen und das, obwohl die Corona-Inzidenz bei über 100 liegt? In Italien geht das ab heute wieder, zumindest in einigen Regionen, die den Lockdown lockern. Und warum man sich dafür entschieden hat, erzählt Jörg Seißelberg.
Über einen Monat lang sind die Türen bei Mama Angelina nur für Lieferdienste aufgegangen. Jetzt darf das Traditionsrestaurant im Norden Roms wieder für Gäste öffnen. Besitzer und Chefkoch Andrea Dell'Olmo ist erleichtert. Rauszukommen aus dieser Depression tut gut. Eine Depression, die nicht nur eine wirtschaftliche war. Nun können wir unsere Gäste, die auch unsere Freunde sind, wieder willkommen heißen. Wir freuen uns, in eine Situation zurückzukehren, die wenigstens halbwegs normal ist. Halbwegs normal heißt, zumindest tagsüber bis 18 Uhr dürfen sich in den Bars und Restaurants der Hauptstadtregion Latium wieder Gäste an die Tische setzen. Hier und in 10 weiteren Regionen hat das Gesundheitsministerium mit Wochenbeginn die Corona-Regeln gelockert. Neben Bars und Restaurants dürfen dann beispielsweise auch die Museen wieder öffnen. Wie in anderen Ländern hatten auch in Italien vor allem die Restaurantbesitzer Druck gemacht gegen die Corona-Beschränkungen. Dell'Olmo hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten rund 70% seiner Einnahmen verloren und betont, mit Bürgergeist haben wir uns an die Vorgaben gehalten im Sinne des Gemeinwohls. Wenn man aber sah, dass die öffentlichen Verkehrsmittel weiter voll waren, entstand schon der Eindruck, dass wir die Hauptlast tragen müssen. Jetzt freuen sich die Gastronomen über einen ersten Schritt zurück in den Alltag. Die vorsichtige Öffnung aber scheint angesichts der aktuellen Infektionszahlen in Italien nicht ohne Risiko. In der Hauptstadtregion Lazio beispielsweise sind die Corona-Infektionswerte derzeit um rund 50% höher als in Deutschland. Während laut Robert-Koch-Institut die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 90 liegt, verzeichnet die Gegend um Rom aktuell einen Inzidenzwert von 135. In der Lombardei liegt er bei 126, in Venetien sogar bei 143. Das ist so viel wie in Sachsen-Anhalt, dem Bundesland mit dem derzeit zweithöchsten Wert in Deutschland. Italien lockert die Regeln in den genannten Regionen trotzdem auf der Basis seines seit dem Herbst geltenden Ampelsystems. Mehrere Dutzend Indikatoren sind ausschlaggebend dafür, ob eine Region gelbe, orangene oder rote Zone ist. Eine Rolle spielt dabei nicht nur der Inzidenzwert, sondern unter anderem auch die Zahl der Intensivbetten, die Todesfälle und die Ausstattung des Gesundheitssystems. Auf der Basis dieses, nach Ansicht vieler ziemlich undurchsichtigen Systems, kalkuliert das Nationale Gesundheitsinstitut dann wöchentlich die Einteilung in die einzelnen Zonen. Die jetzige Lockerungsentscheidung findet der Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, Bruno Saffero, vertretbar, auch mit Blick auf die internationale Entwicklung. Unser Land befindet sich bei den Infektionszahlen aktuell in Europa im unteren Bereich. Wir haben eine sinkende Tendenz, es ist ein langsamer Rückgang, aber ein Rückgang. Im Vergleich steht Italien zwar etwas schlechter da als Deutschland, aber in der Tat besser als zum Beispiel Großbritannien, Portugal, Spanien oder Frankreich. Als Ziel, um in eine weitgehende Normalität zurückzukehren, gilt in Italien, ähnlich wie in Deutschland, ein Inzidenzwertziel von 50. Dann würden die Beschränkungen fallen, die derzeit auch in den gelben Zonen noch gelten. Unter anderem eine weitgehende Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, sowie das Verbot, ohne besondere Gründe die eigene Region zu verlassen. Das aktuell gültige Ampelsystem, das in fast ganz Italien nun die Wiedereröffnung von Restaurants und Museen erlaubt, ist im Herbst vom mittlerweile gestürzten Ministerpräsidenten Conte eingeführt worden. Nach seinem harten Kurs in der ersten Infektionswelle im Frühjahr hatte Conte die Linie ausgegeben, ein erneuter nationaler Lockdown müsse verhindert werden, weil Italien ihn wirtschaftlich nicht überstehen würde. Der aktuelle Abwärtstrend bei den Infektionen im Land ist nach Ansicht einiger Experten mit Vorsicht zu genießen. Auch wegen der Corona-Mutationen, von denen in Italien allerdings bislang nur wenige festgestellt wurden. Einreiseverbote hat Rom mit seiner derzeit nur geschäftsführenden Regierung bislang nicht verhängt.
Jörg Seißelberg berichtet. Zumindest für das vergangene Jahr ist jetzt klar, Corona hat auch auf dem Arbeitsmarkt erhebliche Folgen. Trotz der Hilfspakete waren Ende 2020 fast 2 Millionen Menschen mehr arbeitslos als im Vorjahr. Holger Beckmann.
Die Zahl der Menschen ohne feste Beschäftigung ist in Europa in der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Allein in den Staaten der Eurozone hat sie Ende vergangenen Jahres bei 8,3% gelegen und damit fast einen Prozentpunkt höher als ein Jahr zuvor. Grund dafür seien die vielen Monate, in denen Geschäfte, Betriebe oder Restaurants geschlossen bleiben mussten. Dennoch, so die Europäische Statistikbehörde Eurostat, habe sich der Zuwachs an Arbeitslosigkeit wegen der umfangreichen staatlichen Unterstützungsprogramme und auch wegen der Förderung von Kurzarbeit noch in Grenzen gehalten. In der gesamten EU sind im Dezember fast 2 Millionen Menschen mehr arbeitslos gewesen als vor der Pandemie, Eurostat zufolge besonders häufig junge Leute. Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit im europäischen Vergleich in Griechenland am höchsten, dann folgen Spanien, Litauen und Italien. Am niedrigsten ist die Quote nach Eurostat-Zahlen in Tschechien. Deutschland liegt im Mittelfeld.
Das waren Informationen von Holger Beckmann. Israel hat mit Abstand die schnellste Impfkampagne der Welt gerade. Bei den Palästinensern sieht das ganz anders aus. Deren Kampagne wurde wegen Lieferproblemen verschoben. Israel spendet nun 5000 Impfdosen. Wie das ankommt, sagt Benjamin Hammer.
Von der palästinensischen Autonomiebehörde kein Kommentar. Impfdosen aus Israel anzunehmen, ist aus Sicht der Verantwortlichen offenbar eine politisch heikle Angelegenheit. Die israelische Regierung verkündete die Nachricht hingegen offensiv. Sie postete Fotos von Kühlboxen an einem Grenzübergang zwischen Jerusalem und Ramallah. 2000 Dosen des Impfstoffes von Moderna seien an die Palästinenser übergeben worden. 3000 weitere würden folgen. Damit solle das Krankenhauspersonal geimpft werden. Die Palästinenser haben Israel nie offiziell um eine Lieferung gebeten. Menschenrechtsorganisationen sehen Israel als Besatzungsmacht dennoch in der Pflicht und verweisen auf das Völkerrecht. Israel wiederum verweist auf die Oslo-Verträge, wonach die Palästinenser alleinig für ein Impfprogramm verantwortlich seien. Israel hat die höchste Impfquote der Welt. Die Palästinenser stehen praktisch bei null. Auch wenn die palästinensische Autonomiebehörde die Lieferung aus Israel nicht kommentieren wollte, sie veröffentlichte erstmals konkrete Pläne für ihre Impfkampagne. Die soll laut Ministerpräsident Mohamed Steyeh in 2 Wochen beginnen. Dafür würden zunächst 50.000 Impfdosen bereitgestellt. Im Westjordanland und im Gazastreifen leben über 6 Millionen Palästinenser. Es ist unwahrscheinlich, dass der Impfstoff von BioNTech und Pfizer hier verteilt wird. Dafür fehlt es an der entsprechenden Infrastruktur für die Kühlung. Die Palästinenser haben bei Russland den Sputnik-Impfstoff bestellt. Ihnen wurde außerdem Impfstoff aus dem Programm der Weltgesundheitsorganisation für Entwicklungsländer zugesichert.
Benjamin Hammer berichtete, und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.